Hallo Jenny.
Hallo Niklas.
Wie geht es dir?
Hallo Jenny, wie geht es dir? mir geht's sehr gut. Ich habe heute ein sehr schönes Thema mitgebracht. Und ich wollte euch noch erzählen, ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen von Chris Kauler. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Falls nicht, ich habe das mal verlinkt. Ja, ich weiß gar nicht. Haben wir so
die Hundebubble nicht.
Die Hundebubble gar nicht, nee. Meine Leute kennen ihn nicht. Chris Kauler ist Naturfotograf und der hatte jetzt ein Video
Biologe.
I'm so sorry. Aber man kennt ihn als Naturfotograf und er macht Naturfotografie. Das ist sein YouTube-Content. Und es gibt ein Video über den Winterhaft, der dir das Winterhaft. Und das fand ich ganz cool. Und ich verlinke euch das mal unten. Dann schaut da doch mal rein. Ja. Genau, das wollte ich einmal erzählen. Weil es gibt ja nicht so viel über den Winterhaft, was man da so sieht, hört, liest.
Weil da könnt ihr nochmal Bewegtbilder haben, das haben wir ja seltenst.
Ja, genau. Ne? Den mal krabbeln sehen und so in guter Qualität. Das kann man sich da schön angucken. Weil der ist halt auch echt scheiße schwer zu finden und ja, auch voll klein und friert halt so ein und so oder springt so weg und ist halt super nervig. Also ja, und dann, ja, ne, der tarnt sich total gut und das mal in Bewegtbild zu sehen, ist mal ganz hübsch. Deswegen hier einmal eine Empfehlung, schaut euch das Video an und dann könnt ihr den Der, die das Winterhaft einmal sehen. Ja.
So. Was hast du mitgebracht?
Ein Thema. Vielleicht bleiben wir kurz da, auch bei YouTube. Nee. Ich habe das nämlich mal bei YouTube eingegeben. Das habe ich dir gerade erzählt.
Ja.
Und ich erzähle es euch auch noch. Und das ist total verrückt. Also mein Thema heute sind die schäumenden Bäume. Vielen Dank, Sandra, für diese Idee. Und Niklas, wir könnten Sandra mal fragen nach dem Video. Dann haben wir auch ein Video davon,
ja,
dann können wir vielleicht zu dritt einen Beitrag machen.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe nämlich das selber, glaube ich, noch nicht fotografiert.
Weil du es langweilig findest,
ich kenne das Thema jetzt schon.
Gibst du, du findest es langweilig, ne?
Bisschen. Schon ein bisschen.
Ich finde es total, mein Gott. Ich finde es wirklich cool, weil man da tatsächlich mal was sehen kann, was eigentlich immer nur im Verborgenen ist bei den Bäumen. Und wenn es stark regnet, dann sieht man quasi, was eigentlich in so einem Baum noch alles so drin steckt. Deswegen finde ich das so cool, das Thema. Also es geht um schäumende Bäume. Und ich schreibe Sandra gleich mal. Und falls ihr das jetzt hört, ne, dann seht ihr wahrscheinlich auch bei Instagram einen Beitrag. Und vielleicht hat sie ja Bock, da eine Collab zu machen mit ihrem Video. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das als Video hätten. Genau, und was hast du mitgebracht?
Das verrate ich gleich.
Okay, das heißt, wir machen keinen Schnick, Schnack, Schnuck und ich fange an?
Ja.
Habe ich das jetzt so rausgelesen, rausgehört?
Habe ich jetzt entschieden, ja.
Okay, gut. Okay, also, bei mir geht es heute um schäumende Bäume. Und wir werden zwei Fragen beantworten. Einmal, warum der Baum schäumt, aber auch, warum das HundehalterInnen öfter auffällt, beziehungsweise die das öfter sehen, als Menschen ohne Hund.
Ja, das interessiert mich jetzt auch.
Ja.
Mach mal gleich, ja.
Ich sag mal so, dich würde ich da auch ein bisschen ausklammern.
Okay.
Also Leute wie dich. Aber ne, nehmen wir jetzt mal an, du bist nicht so ein Typ, der gerne in den Wald geht, wenn es regnet.
Okay.
Ja, ne?
Okay. Also, ja, da ist der Clou, okay.
Da ist der Clou, genau. Und wir haben das halt von der lieben Sandra zugeschickt bekommen, die übrigens auch einen Podcast hat, den können wir euch auch mal hier verlinken. Es ist aber halt ein Hunde-Podcast und jetzt nicht so naturmäßig.
Da waren wir auch mal zu Gast.
Bitte?
Da waren wir ja auch schon zu Gast.
Genau, da waren wir auch schon zu Gast. Und sie hat mir das zugeschickt, beziehungsweise sie hat uns in der Story erwähnt, so, hä, was ist denn das jetzt? Kannst du darüber mal was machen? Und klar, darüber kann ich was machen. Und das machen wir jetzt. Also, warum schäumen Bäume? Und ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Und tatsächlich ist es häufig so, dass Menschen denken, dass das irgendwas mit einer Krankheit zu tun hat. Also, dass die krank sind. Und da habe ich auch gelesen, ich glaube, das war RP Online oder so, dass da jemand meinte, weil man so den Vergleich zieht mit Tollwut. Da schreibt das ja auch. Also das, ne, oder Vergiftungen, das kennt man so aus den Serien, ne? Dass man da so ein bisschen so die, den Vergleich hat mit, oh, der könnte krank sein. Oder natürlich auch irgendwie Umweltverschmutzung, ne? Dass man sich denkt, oh, da habe ich mich jetzt mal kurz gewaschen, da habe ich jetzt hier meine tragbare Dusche hingehangen. Oder keine Ahnung, Chemieunfall oder was weiß ich. Aber tatsächlich, bitte?
Chemieunfall.
Chemie, mitten im Wald ein Chemie. Ups, Mensch, da ist mir doch meine hier radioaktive Tonne einmal umgefallen. Ach Mist, ups. Nee, also das ist es auch nicht. Aber es ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass der Baum chemisch bestens aufgestellt ist. Bei welchen Bäumen sieht man häufig, dass die schäumen? Häufig bei Eichen, Rosskastanien oder auch Buchen. Bei Buchen aber tatsächlich eher seltener als jetzt beispielsweise bei der Eiche. Wann sieht man das? Das ist nämlich total wichtig. Nur bei starkem anhaltenden Regen. Und hier haben wir jetzt also schon die Lösung, warum HundehalterInnen das öfter sehen als Menschen ohne Hunde. Niklas, hast du eine Idee?
Ja, also ich weiß ja, was es ist und worum es geht.
Ja.
Also es sind halt Stoffe, die vom Regen
warum
quasi,
das HundehalterInnen öfter sehen?
Ja, weil HundehalterInnen zu jedem Wetter draußen sind.
Genau, beziehungsweise also, man muss ja auch lange genug im Wald stehen, um das beobachten zu können.
Mhm.
Und ja, Hunde müssen halt auch Pipi, wenn's pinkelt. Pipi, wenn's pinkelt.
Genau.
You know. Ja. Genau. Ja, die müssen halt auch so Pipi. Auch wir können uns das nicht aussuchen. Wir müssen mit denen rausgehen. Und dann ist man halt auch mal länger im Wald. Und dann kann man da auch mal länger genug stehen, um das zu beobachten. Das heißt, es gibt's halt häufiger. Aber Menschen ohne Hunde sehen das halt in der Regel nicht so häufig. Und ne, deswegen habe ich gesagt, dich kann man jetzt ausklammern, ne, weil oh, 10 Grad Regen, Vampirwetter. Aber ich sag mal so, bei Starkregen und der lang anhaltend ist.
Ich habe auch 2 Hunde.
Ja, aber da geht man, du hast ein Moor.
Ja.
Aber du hast es ja auch schon öfter gesehen.
Ja.
Genau.
Aber es ist jetzt, wo du sagst, ist schon länger her, aber es kann auch daran liegen, dass wir ja hauptsächlich Fichten vor der Haustür haben.
Ja, da kann ich dir jetzt überhaupt nichts zu sagen. Was die Fichte, kann die das? Weißt du das zufällig?
Glaub nicht. Ehrlicherweise glaube ich, dass das was mit Laub, also mit Laub zu tun hat. Also mit Laubbäumen und nicht mit Nadelbäumen.
Ja, aber die haben ja Harz.
Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es auch natürlich nicht.
Die Fichte hat doch Harz, oder?
Ja.
Ja, ist ja auch ein, gehört Harz auch zu den sekundären Pflanzenstoffen? Wir sind wie immer richtig gut vorbereitet. Naja. Gut, wir können das ja nochmal nachrecherchieren. Oder Niklas macht das gerade. Also, ich beantworte jetzt, also ja, die erste Frage haben wir beantwortet, warum sehen das HundehalterInnen, weil die bei Wind und Wetter raus müssen. Ist ein sekundärer Pflanzenstoff?
Ja.
Ja, okay. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht, aber ne, da komme ich auch gleich noch zu. Weil es, ne, es haben halt nicht alle, es gibt halt Unterschiede, unterschiedliche Sachen. Genau, also Hundehaltende sehen das halt ziemlich oft, weil die halt auch, ne, auch wenn es länger andauert zu regnen, irgendwann muss der Hund mal pinkeln und dann, klar, man wartet ab und dann sagt man, ja, ich gehe in einer Stunde, scheiße, regnet immer noch, dann gehe ich jetzt raus und dann kann man es halt auch gut sehen. Ne, wir brauchen halt Starkregen, der lang anhält und dann sieht man das. Also, wie kommt es zu der Schaumbildung? Kommen wir jetzt zu dieser Frage. Und zwar ist es ein Zusammenspiel nicht nur von der Chemie, die da eine Rolle spielt, sondern eben auch von der Struktur des Baumes. Also ist es ein Zusammenspiel, wie es zum Schaum kommt. Gehen wir erstmal zur Chemie. was machen wir zuerst? Wir fangen mit der Chemie an. Also, wir fangen mit der Chemiekeule an. Das Stichwort lautet hier Saponine. Saponine. Der Name kommt vom lateinischen Sapon, bedeutet so viel wie Seife. Und Saponine sind waschaktive Stoffe und sind eben auch pflanzliche Tenside. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ihr, wenn ihr bei YouTube Saponine eingibt, auch so auf so Videos kommt wie mit Efeu waschen oder so. Also das hat den Grund. Wie läuft das jetzt ab? Also wenn es zu anhaltend Starkregen kommt, dann werden die Saponine aus dem Baum quasi ausgewaschen. Und wenn jetzt die Borke, ja, so Leute, Borke, ich glaube, wir haben hier jetzt einen, den Weihnachtsmann gibt es nicht im Moment. Kann das sein? Denn den äußeren Teil, den man sehen kann am Baum, der heißt gar nicht Rinde, sondern den nennt man Borke. Sowas weiß man nicht. Ne? Also für mich war das ein Aha-Effekt im Biostudium. Für dich? Komm, du hast doch bestimmt auch immer als Kind Rinde gesagt.
Ja, ja, klar. Das will, nee, das sage ich gar nicht. Aber ich überlege gerade, wie ich es wahrgenommen habe.
Nein, oder ich war 2 Jahre alt und habe es Borke genannt.
Ob ich es einfach hingenommen habe. Wahrscheinlich habe ich es einfach hingenommen.
Also für mich war es im Studium auf jeden Fall ein den Weihnachtsmann gibt es nicht Moment, dass man alles, was man, also ich habe Jahr um Jahr habe ich immer wieder gesagt, Rinde, Baumrinde, Rinde, Rinde. Und auf einmal sagt man mir, nee, das ist Borke. Okay, schade. Also, wie läuft das jetzt ab? Wenn es zu anhaltend Starkregen kommt, werden die Saponine aus dem Baum quasi ausgewaschen. Und wenn, und jetzt kommt das Zusammenspiel, wenn jetzt die Borke, wie zum Beispiel bei der Eiche, auch noch sehr strukturreich ist, dann kommt es ja logischerweise zu mehr Lufteinschluss beim Runterlaufen. Mhm. Und so entsteht dann der Schaum. Das ist halt anders zum Beispiel bei der Buche. Die hat ja eher so eine glatte Borke. Mhm. Und da kann das halt auch vorkommen, klar. Aber ne, du brauchst halt auch, also bei der Eiche ist halt wahrscheinlicher. Nur da schäumt es halt richtig doll. Das heißt, es ist nicht, das sind nicht nur die Saponine, sondern es ist auch die Struktur von der Borke, des Baumes. Und dann sieht man das halt bei manchen mehr, bei manchen weniger.
Kennst du den Mythos eigentlich, dass man das mit den Buchen und den Blitzen?
Buchen soll man suchen und ja. Was soll man nochmal meiden?
Ach, ich glaube alles andere. Ich glaube alles mit Rauerrinde soll man meiden, kann das sein?
Ja, weil das anders mit der Elektrizität.
Ja, also das ist kann ja, man auch irgendwann sagen, Schmuh. Ja. Ne, das ist Schmarrn.
Ja, das ist ja Quatsch.
Aber ja.
Bitte nicht unter den Baum stellen. Generell, wenn es gewittert, macht das mal nicht.
Zumindest nicht unter einen einzelstehenden Baum.
Und sucht euch auf keinen Fall dann ausgerechnet dann auch noch, also warum dann nur Buch? Also, ja, das stimmt, das Sprichwort gibt's, aber es ist halt, ja. Das ist ja nur.
Das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da sogar noch so ein Sprichwort gibt.
Ja, mach das mal nicht. Okay, also keine Buchen suchen, wenn es gewittert. Jetzt aber die Frage, warum Pflanzen eigentlich so Saponine haben. Also die Saponine, die gehören zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Was sind sekundäre Oh mein Gott, es ist schon spät, Leute. Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? Sekundäre Pflanzenstoffe beschreiben Stoffe, die jetzt nicht direkt beim Wachsen so wichtig sind, aber eben zum Überleben notwendig sind. Weil Bäume können ja nicht weglaufen. Und sich so verteidigen. Also, das ist quasi eine chemische Verteidigung statt weglaufen, weil die sind ja angewurzelt. Also,
ja. Ne,
die können ja nicht sagen, oh, da ist ein Feind, ich lauf weg. Also, außer jetzt Ants bei Herr der Ringe. So, die können das, aber unsere Bäume können das noch nicht. Genau, und deshalb brauchen die halt Chemiekeulen, um sich verteidigen zu können. Vielleicht sollten wir da mal eine Folge drüber machen, wie sich Pflanzen verteidigen.
Boah, die muss aber lang werden.
Ja, man kann ja mal so ein paar Evergreens machen.
Letzte Folge erst eine. Die Herbstzeitlose.
Ach ja, aber da habe ich ja, aber habe ich da über Verteidigungsstoffe? Nee, ne? Nur, dass die giftig sind. Naja, Gift, ja, aber ich habe, glaube ich, nicht erwähnt, dass das ein sekundärer Pflanzenstoff ist und dass die das haben, weil die können ja auch nicht weglaufen.
Ich habe mal kurz nachgehakt, warum das übertreibt, aber ja, wir haben es nur angeschnitten. Das könnte man mal ausbauen.
Ja, das finde ich gut, weil es gibt ja noch viele andere sekundäre Pflanzenstoffe, die voll interessant sind. Auch UV-Schutz, hier Flavonoide, glaube ich, war das doch. Ne? Naja, ich würde mich da dann mal reinarbeiten und dann kann ich euch auch hier was darüber erzählen. Und maybe auch Harz. Harz, das könnte man ja dann auch machen. Oh. Ja, genau. Ja, was können jetzt die Saponine? Also das Wichtigste, glaube ich, ist die Abwehr da von Pilzen, aber auch bei Insektenfraß. Sind halt eine Barriere gegen Krankheitserreger. Und wie toll, ne, das habe ich eben schon gesagt, wie toll ist das, dass wenn es dann ganz, ganz doll regnet, dann können wir das, was auch sonst so im Baum steckt, dann können wir das mal sehen. Wie schön ist das? oder? Wie toll, dass wir sehen, ach guck mal, die Chemiekeule beim Baum, die funktioniert. Das ist ja supi.
Aber wie macht er das jetzt genau? Also was passiert?
Also die Saponine, die können die Fette in den Zellwänden von Eindringlingen auflösen, also zum Beispiel von Pilzen. Und somit wirken die halt wachstumshemmend. Aber ich stelle mir gerade so ein Reel vor. Oh Gott, Niklas, das wäre so witzig, wenn man so einen schäumenden Baum sieht. Und dann steht man so vor dem mit so gekreuzten Händen so. Weil der verteidigt sich ja. Ah, okay. Ja, Niklas, ich habe einen Fakt oder Fake für dich mitgebracht. Bist du bereit?
Ja.
Also für alle, die das jetzt hier zuerst hören, also diese Folge hier zuerst hören, was ist das? Das ist ein Spiel. Ich erzähle jetzt Niklas drei Fakten, in Anführungszeichen, weil nur eine Aussage von mir beschreibt die Wahrheit. Es gibt also nur ein Fakt und zwei Fakes. Und du musst jetzt herausfinden, was ist der Fake? Nee, was ist die Wahrheit? So, was ist der Fakt? Heute bin ich wirklich nicht gut im Erklären, Leute, es ist schon spät. Okay, Aussage 1. Bist du bereit, Niklas?
Ja.
Saponine schäumen an Baumstämmen, vor allem deshalb, weil sie im Regen alkalisch reagieren und dadurch wie klassische Seifen wirken. Aussage 2. Die schaumige Rinde von Eichen ist ein Hinweis darauf, dass diese Bäume besonders stark von Pilzen befallen sind und deshalb vermehrt Saponine produzieren. Aussage 3. Die sichtbare Schaumbildung an Baumstämmen ist ein Nebeneffekt der tensidartigen Eigenschaften von Saponinen, verstärkt durch die Borkenstruktur und starken Wasserfluss, nicht durch eine Erkrankung des Baumes.
Ja, eher C.
Ja.
Wenn man gut aufgepasst
Aussage
hat.
Aussage 3. Korrekt. Da hast du recht. Ich habe hier auch nochmal die Rinde mit reingebracht, was natürlich auch quatschig ist. Und ja, mehr Schaum heißt nicht mehr Pilzbefall. Es ist einfach wirklich das, was ausgewaschen wird. Die Saponine sind auch so im Baum. Aber wenn es regnet, können wir sie halt auch mal sehen. Genau, das gibt's zu erzählen, zu den schäumenden Bäumen.
Schön.
Jetzt du, Niklas.
Ich habe mir ja gesagt, ich mache eine Amphibienreihe.
Mach das.
Deswegen.
Bin gespannt.
Ist es natürlich heute auch wieder ein Amphibien-Thema.
Aber es regnet auch gerade viel. Ich weiß nicht, wie es bei euch heute war, aber bei uns war richtig doll.
Bei euch geht's schon los. Bei uns noch nicht. Hier schneit es. Er hat die letzten beiden Tage geschneit und schneit heute Nacht wieder.
Heute Morgen bin ich auch bei Schnee aufgewacht. Das war auch crazy, aber der ist schon wieder geschmolzen.
Aber es geht auch heute um ein Amphib. Das ist meist die allererste Art, die im Jahr unterwegs ist, die häufig schon echt noch bei Schnee oder Eis anwandert. Weißt du, um welche es sich handelt?
Boah. Kenne ich das?
Bestimmt.
Oder ist das so ein Nischending?
Ist jetzt nicht eine Sache, die du regelmäßig siehst bei euch in Wuppertal.
Ja, dann gebe ich auf. Dann habe ich keine Chance.
Es geht um den Springfrosch.
Das ist korrekt. So den treffe ich hier nicht so an.
Ja, der ist bei euch nicht so verbreitet. Genau, der Springfrosch ist genau.
Bei euch schon, oder was?
Komm ich gleich zu.
Okay, gut.
Also der Springfrosch, der ist genau wie der Grasfrosch oder der Moorfrosch einer von den Braunfröschen. Warum? Weil sie halt braun sind und zur Gattung Rana gehören.
Manchmal ist die Biologie auch einfach.
Das macht die Sache aber nicht unbedingt einfach, um ihn zu erkennen, weil ganz viele Leute, unter anderem auch super viele BiologInnen, haben echt ein Thema damit, die zu unterscheiden.
Aha.
Weil, also es ist auch nicht so einfach wie bei vielen anderen Sachen, aber ehrlich, keine Ahnung, ich gucke mir einen Braunfrosch an, weiß, was es ist, das können aber auch nicht viele.
Aber dann ist das halt auch die Erklärung in der Regel bei Leuten, die das seit Kindheit machen, immer Habitus und Erfahrung.
Ja, aber die Merkmale sind da auch, also für mich, ich sehe sofort die Merkmale und weiß auch, also kann die auch gut ansprechen.
Das meine ich übersetzt mit Habitus und Erfahrung, ja.
Also wie erkenne ich jetzt einen Springfrosch vor mir? Also erstmal sollte man vielleicht in die Verbreitungskarte gucken, weil der ist nicht in Deutschland flächendeckend verbreitet. Zwar ist er schon über ganz Deutschland verbreitet, aber eben, ja, es ist schon so, dass das eher so, inselartig ist es auch nicht, wie nenne ich das? lückig, ich nenne es lückig. Lückig verbreitet ist, besonders aha, entlang der großen Flüsse, also entlang des Oberrheingrabens zum Beispiel findet man den in der nördlichen Eifel, beziehungsweise da, wenn es da ans Flachland geht, also die Kölner Bucht. Bei uns in Bayern, vor allem in Südbayern, ist ja recht flächig verbreitet. Dann gibt es ja fast überall Vorkommen. Nur so die norddeutsche Tiefebene, die meidet er weitestgehend. Also genau. Wie erkenne ich jetzt nun einen Springfrosch, wenn ich weiß, der kommt bei mir vor? Ja, im Vergleich zu dem Grasfrosch hat er eben eine sehr, sehr, sehr spitze Schnauze. Also die ist wirklich wie angespitzt. Das Trommelfell ist recht groß und seine Beine sind, wie der Name schon so ein bisschen sagt, länger. Dafür müsste man den dann in die Hand nehmen. Ich sag, müsste er nicht unbedingt. Foto reicht auch, das kriegt er dann nachher auch bestimmt. Und genau, der Springfrosch, dementsprechend ist es auch nicht so einfach. Ne? Man sieht erstmal grob einen braunen Frosch und dann muss man schon genau hingucken, okay, wie sieht die Schnauze aus? Wie sieht das Trommelfell aus? So, ich muss mir den schon ein bisschen genauer angucken. Das geht mit Übung dann immer noch sehr gut, aber für den Laien ist es vielleicht erstmal schwierig. Keine Fragen bisher?
Ja. Doch, eine. Gibt es denn, also kennst du Spots in NRW?
Ja, aber wir kennen doch die Regel. Über Spots reden wir hier nicht.
Natürlich nicht. Nicht öffentlich, aber ja privat.
Nee. Ja.
Waren wir da schon mal?
Nein.
Okay, das haben wir noch nicht gemacht.
Also doch, ihr bestimmt schon mal, weil das halt so Richtung Nordeifel ist, da wart ihr bestimmt schon mal im Lebensraum unterwegs.
Das schneide ich raus.
Ja, Nordeifel ist jetzt auch.
Ja, ich weiß, sehr grob gefasst. aber wir, als du noch in Bochum gewohnt hast, wir zu dritt waren da noch nicht.
Nein.
Wieso haben wir das nicht gemacht?
Weil es ein Braunfrosch ist.
Okay, gut. Ist auch nicht.
Und wir Geburtshelferkröten vor der Nase hatten und Kreuzkröten und so, da war das vielleicht ein bisschen spannender. Okay. Trotzdem gucke ich mir die natürlich hier gerne an. Auch, weil er wirklich einer der frühesten ist. Das sage ich aber gleich nochmal genau. So.
Ich google den jetzt mal.
Wo kommt er vor? In Deutschland, wie besprochen, eher lückig, aber so entlang der großen Seen. Und sonst kommt er aber in Europa recht ja, weit verbreitet vor, gerade bis in den Osten kommt er sehr weit vor, aber auch nach Südosten, also auf dem ganzen Balkan bis runter nach Griechenland, kommt er vor und kommt er auch sehr gut klar. Sein Lebensraum sind hauptsächlich, ja, achso, hast nichts gesagt.
Achso, nee, ich habe mir den gerade nur angeguckt.
Ja.
Und mir dann dabei an den Kopf gekratzt. Das sah für dich jetzt vielleicht so aus, als hätte ich dich gemeldet, wie in der Schule.
Genau, also sein Lebensraum sind halt Laubmischwälder, Auen und waldnahe Gewässer, also da geht er zum Laichen hin, alles was so Waldgewässer, also typischer Waldweiher ist ein gutes Springfroschgewässer. Mag aber auch ganz gern Offenland, also so Waldränder, feuchte Waldränder findet er ganz gut. Und zu seinem Zyklus vielleicht, wie gesagt, er fängt sehr, sehr früh an. Und mit sehr, sehr früh meine ich, der fängt auch in Bayern schon im Februar an, häufig zu wandern und Eier zu legen. Also der ist vor dem Grasfrosch sogar noch unterwegs und der kann wirklich bei Kälte, ist dem wurscht. Also ich habe den auf Schnee schon fotografiert, anwandernd und so, das ist dem total egal. Gewässer noch halb zugefroren, geht da rein, hat er gar keinen Vertrag mit, ist dem wurscht. Also das ist wirklich krass, wie früh der anfängt. Das ist leider auch so, dass der ganz häufig irgendwie von den, also gerade letzte Folge hatten wir Amphibienzäune das Thema. Häufig verpassen die Leute den bei der Amphibienwanderung, weil der einfach viel zu früh ist. Der ist Wochen teilweise vor den Erdkröten hier dran.
Ui.
Und dementsprechend ist es ein bisschen schwieriger für den, hier den richtigen Zeitpunkt zu treffen.
Wie wirkt sich das denn dann aus auf die Population?
dazu kommen wir später noch.
Okay, gut.
Und hier sind wir auch beim Thema Schwierigkeit, den zu erfassen. Kannst dir überlegen, so okay, ich muss jedes Jahr irgendwie für irgendwelche Aufträge Amphibien erfassen. Der ist echt schwer abzuschätzen, wann der schon angefangen hat und wann nicht. Hast du eine Idee, wie ich trotzdem weiß, ob der schon dran war oder nicht?
Du wartest auf Meldungen?
Nee, ich muss ja schon gucken.
Und man kann das aus der Natur erkennen. Es gibt da so ein...
Ja, ich gehe an den Teich und sehe, okay, der war schon da.
Laich.
Ja.
Ja.
Das ist das Gute. Bei den beiden anderen Braunfrischarten, also dem Moorfrosch und dem Grasfrosch, ist der Laich nicht immer so einfach zu unterscheiden. Aber beim Springfrosch eben schon. Weil der Springfrosch setzt so wie so kleine Fußbälle. Wie so ein handballgroßes, rundes Laichpaket ab. Meistens fummelt er das irgendwo drum. Also das macht irgendwie einen Ast in die Mitte und dann legt er eben diesen Ball um den Ast rum. Und deswegen kann man den sehr, sehr gut erkennen und auch sehr gut zählen. Dann kann man wirklich sagen, okay, das ist ein Laichball, das ist ein Laichball, das ist ein Laichball. Und das geht sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann man auch da mit, selbst wenn man den genauen Zeitpunkt verpasst hat, wann die geleicht haben, immer noch wissen, okay, wie viele waren da und ob er da ist. Weil gerade bei so kühlen Temperaturen entwickelt sich der Laich auch relativ langsam. Und genau, dementsprechend kann man den immer noch gut nachweisen. Wenn man pünktlich ist und genau, den dann beim Laichen erwischt, sieht man ihn häufig nicht, wenn man nicht ins Gewässer leuchtet, weil auch im Gegensatz zu den anderen Braunfröschen ruft der Springfrosch hauptsächlich unter Wasser. Also der taucht dazu nicht auf, sondern man hört dann so ein Knurren unter Wasser. Klingt ganz lustig bei dem. Und genau, das kann man dann eben beobachten, wenn man pünktlich war. Ja, danach geht's...
Ja. Kurze Frage dazu. Das heißt, der Laich akkumuliert zu einem Ball, ne? Wie viele Viecher sind denn in so einem Ball drin?
Das ist eine gute Frage. Das sind auf jeden Fall deutlich weniger als beim Grasfrosch, aber das müsste ich raten. Weiß ich nicht. Beim Grasfrosch können das ja wirklich mehrere tausend sein. Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt so die Hälfte gesagt, so 500 bis 1000 oder sowas. Weil es ist jetzt nicht so übertrieben viel, wie man, also, ja. Der Springfrosch ist auch kleiner als die meisten Grasfrösche, dementsprechend, ja. Ist da nicht ganz so viel drin. So, danach verzieht er sich in den Landlebensraum. Danach lebt er auch hauptsächlich an Land, der zwar feucht ist, aber eben so im Wald lebt er gerne, am Waldrand, so, wo es halt feucht ist, da kommt er vor. Hat da auch nicht so, ist da nicht ganz so spezifisch unterwegs. Der kommt mit relativ viel klar. Ich habe den echt in verschiedensten Lebensräumen schon finden können, mitten im Fichtenforst. Kommt der hier bei uns auch vor, wie, weiß ich nicht, in einer schönen Auenlandschaft oder sonst wo, auch am Ackerrand und so, habe ich den schon gefunden. Also der ist da nicht ganz so penibel, was seinen Landlebensraum angeht. Und das ist sein Vorteil, er ist ein wenig trockenresistenter als andere Arten. Also er ist ein wenig trockenresistenter, was seinen Landlebensraum angeht, als zum Beispiel der Grasfrosch oder der Moorfrosch, die beide so echt feucht-kühl mögen. Der Springfrosch kommt auch mit wärmeren Gegenden gut klar. Und jetzt kommen wir zum Punkt und zur Frage, ob der nicht vielleicht sogar ein Klimagewinner ist.
Spannend.
Weil, also zwar geben die roten Listen schon an, dass der Bestand recht stabil bis negativ ist. Allerdings ist das hier in Bayern beobachten wir gerade ein bisschen was anderes. Dazu gibt es noch keine guten Daten, das kann man auch direkt sagen, aber der Springfrosch ist hier unten in Ausbreitung, sogar ziemlich krass. Also der geht immer weiter Richtung Alpen, der breitet sich immer weiter aus, der geht auch in Gewässer, die eigentlich ihm nicht so taugen. Also ich habe die hier mitten im Hochmoor drin, wo der pH-Wert eigentlich jenseits von gut und böse ist. für die Eier von denen. Der legt da trotzdem seine Eier rein und die sind hier überall.
Das funktioniert. Hm? Und das funktioniert.
Ob das funktioniert, ist wieder die zweite Frage.
Aber also er versucht es. Also zumindest. Ist das ein Versehen und sagt dann Hups und da schlüpft dann einfach nichts?
Ja, oder? Genau, da schlüpft dann häufig nichts. Die verpilzen dann die Eier und sterben. Passiert.
Ah, oh, schade.
Ja. Aber ehrlicherweise kann es dem nicht so schlecht gehen, weil der legt hier
ja,
überall.
Ja, aber dann ist ja auch nicht so richtig Gewinner, ne? Nee. Also wenn der sich ausbreitet und dann in Gewässer geht, die eigentlich gar nicht so für den gut sind, dann verbrät der ja auch seinen Nachwuchs.
Das ist ja jetzt hier auch ein Einzelfall. Also der geht ja auch, also ach der so, findet okay. auch geeignete Gewässer, sonst wird es dem nicht so gut gehen. Mhm. Also ich habe ein Untersuchungsgebiet, was ich jetzt mehrjährig betreue, da geht halt, ist der sofort in jedem Gewässer, was neu angelegt worden drin ist. Der geht da sofort mhm. rein. Und ich
aber
letztens,
sie müssen ja. schon da sein, die Gewässer. Also es ist jetzt nicht, dass das so ja, ein ja. temporäres ja, Gewässer ist.
Doch, ein temporäres Gewässer geht auch. Das ist natürlich auch für den gut, weil wenn er so früh ableicht, hat er eher eine Chance, dass die Eier auch was werden. Weil ja, je früher du ableichst, desto früher bist du auch fertig, desto weniger die Chance, dass es austrocknet, bevor du fertig bist.
Wie lange dauert denn da die Entwicklung?
Das kann relativ schnell gehen. Das ist sehr temperaturabhängig.
Ich meine jetzt mit temporären Gewässern, das war auch eine ja. Pfütze. Geht der auch in Pfützen?
Pfütze ist eher nicht so. Habe ich beim Grasfrosch zum Beispiel auch schon beobachtet, der macht das durchaus. Beim Springfrosch kenne ich es jetzt nicht, aber das heißt nicht, dass er es nicht macht.
Mhm. Ich stelle mir auch so ein handballgroßes Ding gerade in der Pfütze vor.
Also ja, beim Grasfrosch, der macht das auch.
Oder? Wirklich?
Ja.
Auch so groß dann?
Ja, wobei Handball, vielleicht habe ich auch die falschen Vorstellungen von einem Handball.
Ich finde einen Handball schon groß.
Ja, dann also sagen wir lieber kleiner als ein Handball.
Okay. Dann machen wir die. Niklas ist hier sportlich auf jeden Fall. Merkt man, hat hier sehr viel Erfahrung mit ja. Ballsportarten. Ja. Niklas, meinst du vielleicht Tennisball?
Nee, so klein auch nicht. Zwischen Tennisball und Handball.
Ah ja, okay.
Genau, da sind wir auch beim Gefährdung. Wie gesagt, es ist ein bisschen unklar. Er gilt zwar eher Tendenz abnehmend, aber das ist, glaube ich, regional sehr unterschiedlich. Und gerade hier bei uns nimmt er eher zu. Ich hatte letztes Jahr einen Vortrag in Garmisch über Amphibienschutz. Und da war das eben so, dass der Springfrosch ganz frisch erst dazugekommen war in die Amphibienliste von Garmisch. Weil der vorher nicht bekannt war. Also der kam dann wirklich aktiv dazu irgendwann, weil der halt sein Verbreitungsgebiet hier unten massiv ausbreitet.
Mhm. Ja, spannend.
So. Das war's eigentlich.
Kann der damit irgendwen zurückdrängen? Hm? Kann er damit irgendwen zurückdrängen?
Naja, also ich nehme an, dass er einfach die Nische nimmt, die vorher dem Grasfrosch gehört hat, weil der da geht es übrigens nächste Folge drum. Der nimmt massiv ab. Aber halt nicht durch Verdrängung, sondern einfach, der kommt mit Trockenheit nicht klar. Naja, die Trockenjahre tun dem nicht gut. Es sind verschiedene Faktoren, die den richtig massiv in den Keller treiben. Und es könnte gut sein, dass irgendwann halt so ein bisschen die Allerweltsart Grasfrosch halt das ist, was früher der Springfrosch war und der Springfrosch so ein bisschen den Grasfrosch ersetzt. Das ist aber Mutmaßung. Also ne, das ist überhaupt nicht, ne? Das wäre jetzt meine Einschätzung, dass das mhm. sein könnte. Einfach weil mhm. der Springfrosch wahrscheinlich die Genetik mitbringt, das genetische Repertoire, dass er mit trockenen Phasen viel, viel besser klarkommt. Ne, also mhm. der kommt bis Süditalien vor, der kommt bis nach Griechenland vor. Ich habe den auch schon wirklich, ich habe den auf Korfu zum Beispiel gefunden und so, mitten im Trockenen. Der kommt damit deutlich besser klar als ein Grasfrosch, der es doch echt feucht und kühl mag. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass der Springfrosch da einfach einen Vorteil hat und jetzt so langsam die Nische einnimmt, die der Grasfrosch vorher besetzt hat.
Mhm.
Kein Fakt, Mutmaßung.
Ja, persönliche Einschätzung.
Also nicht nur meine, ich spreche da natürlich auch mit Kollegen drüber, die sehen mhm. das meist ähnlich, dass das sein könnte.
Mhm. Okay, ja cool. Der Springfrosch. Ich habe mir den auch mal eben angeguckt und ja, den haben wir schon gesehen.
Wo denn?
Und zwar, ich habe vergessen, wo es war, aber Paul hat sich den wie immer geschnappt, um sich den anzugucken, weil, das hatte einen Grund, der war super dünn. Uiuiui, daran kann ich mich nämlich erinnern, weil wir haben auch gedacht so, hä, was ist das? Ist das jetzt ein Springfrosch oder nicht? Ne? Weil der so dünn war, hat man halt nicht diese extrem langen, dünnen Beine dann so abgegrenzt gesehen. Deswegen mussten wir halt zweimal hingucken. Aber der war schon sehr abgemagert. Keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung war, aber der war sehr
dünn.
Haben
wir ihn eigentlich in Italien gesehen? Wir haben ihn gesucht, aber haben ihn nicht gefunden, glaube ich.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur an diese eine Springfrosch-Situation erinnern mit dem abgemagerten Springfrosch. Was glaubst du, warum sind die so abgemagert? Also warum?
Also der ist ja allgemein schlanker, deutlich schlanker als ein Grasfrosch.
Aber der war schon, der war doll.
Kann vieles sein. Kann auch eine Krankheit sein, ne? Also gibt ja zig Amphibienkrankheiten. Kann einfach auch durch die Trockenheit sein, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Trockenjahr war oder nicht. Kann auch sein, dass der da einfach abgemagert war. Kann sein, dass er Parasiten hat. Kann alles möglich sein.
Ah ja.
Naja. Dann war's. So. Jetzt hast du noch dein Öko-Bullshit-Tipp der Woche. Klima.
Genau. Mein Öko-Bullshit der Woche hier nochmal, falls die Leute es nicht mitbekommen haben, das ist aus dem 1,5-Grad-Podcast von Luisa Neubauer und wir haben uns das hier geklaut, weil wir das sehr gut finden, um aufzuzeigen, was es für dumme Öko-Bullshit-Tipps gibt, womit man von der Klimakrise ablenken möchte und die Klimakrise individualisieren möchte, anstatt das System zu verändern. Und deswegen benutzen wir jetzt diese Kategorie auch in unserem Podcast. Also, mein Öko-Bullshit-Tipp der Woche für euch ist: Fahr freiwillig langsamer Auto, denn das spart CO2. Und mach Tempolimits weiter zu einer Gewissensfrage. Und damit kommt gut in die nächste Woche. Und wir hören uns nächste Woche Sonntag.
Tschüssi.
Macht es gut. Tschö.